Moin Leute, willkommen zu einer weiteren Folge über Metal. Ohne Tim, nur mit dem Doc. Mal was anderes. Ja, das hat aber einen sehr speziellen Grund, denn es hat sich die besondere Gelegenheit ergeben, ein Interview zu führen mit jemandem, der mich schon seit 30 Jahren in meiner Metal-Karriere begleitet, nämlich dem guten Peavy von der Band Rage. Und diese Gelegenheit wollte ich mir natürlich nicht entgehen lassen. Der Anlass der ganzen Sache ist, dass Peavy dieses Jahr besondere Jubiläen zu feiern hat. Er wird nicht nur im Dezember 60, sondern er hat auch im Rückblick jetzt auf 40 Jahre Rage eine Biografie geschrieben, die am 6.12. rauskommt und den Titel trägt Soundchaser, lebenslänglich Heavy Metal, mein Leben mit Rage. Und das Buch konnte ich vorab jetzt schon lesen und es hat mich total begeistert. Und deswegen habe ich die Chance ergriffen, den guten Peavy jetzt auch zu interviewen. Was ich euch vorab sagen muss, ist, das Interview konnte leider nur per Telefon durchgeführt werden. Und so Aufnahmen von Telefongesprächen, die sind nicht ganz einfach und die sind auch qualitativ natürlich nicht der gleiche Standard, den ihr von Übermetal gewohnt seid. Deshalb muss ich euch leider vorwarnen, dass gerade Peavys Seite natürlich jetzt nicht in optimaler Soundqualität vorhanden ist. Aber das Interview war wirklich super spannend und interessant, sodass ich hoffe, dass ihr darüber hinwegsehen könnt. Und damit will ich das Wort gleich weitergeben an Peavy. Also, ich freue mich sehr, dass ich einen besonderen Gast heute habe, nämlich den Peavy von Rage. Und
ich auch, hallo.
Hallo, genau. Ja, ich muss sagen, ich bin ein großer Fan von euch. Ich verfolge euch schon die letzten 30 Jahre und das passt sehr gut dazu, dass du halt auch einige besondere Jubiläen dieses Jahr zu feiern hast. Denn du wirst bald 60 Jahre alt. Und du hast gerade eine Biografie über deine letzten 40 Jahre mit Rage beziehungsweise mit der Vorgängerband Avenger dann auch zusammengeschrieben, die jetzt demnächst veröffentlicht wird. Und das ist auch der Grund, warum wir miteinander reden wollen. Ja, wie fühlt sich das überhaupt an, jetzt Autor zu sein?
Ist für mich eine ganz neue Erfahrung. Also ich habe bis jetzt ja noch gar nichts in der Richtung gemacht. Und wie fühlt sich das an? Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, was auf mich zukommt, so ein bisschen. Ich bin noch ein bisschen abwartend. Also bevor ich da jetzt irgendwie ein Urteil bei mir drüber erlauben könnte, würde ich noch sagen, ich warte mal noch ein bisschen ab.
Okay. Ja, das
vielleicht
Buch
passiert ja auch gar nichts. Vielleicht wird es ja auch gar keiner lesen.
Also ich habe es gelesen und ich war sehr begeistert. Ich habe ja eine Vorabversion schon bekommen von dem Buch. Erscheint jetzt am 6. Dezember. Und als jemand, der die Band lange verfolgt hat, war ich wirklich überrascht. Und ja, ich habe es gelesen wie ein Krimi, muss ich sagen. Weil es hat vieles, was ich mit euch erlebt habe, aus einer ganz anderen Perspektive erzählt. Das fand ich sehr, sehr spannend. In dem Buch wird jede Menge erzählt über Tour-Stories, über Erfahrungen mit anderen Bands. Lemmy hat ein eigenes Kapitel. Du erzählst viel darüber, wie das ist, so in Japan zu touren, in Südamerika, in Russland. Das sind alles ganz spannende Geschichten. Ich möchte das heute aber mal ein bisschen anders aufziehen. Ich möchte mal so ein bisschen darüber reden, wann ich euch als Band erlebt habe und wie das dann, also es sind viele Sachen, die ich mit euch erlebt habe, die auch im Buch erwähnt werden und da wollte ich mal so ein bisschen unsere Perspektiven so zusammenbringen.
Okay, leg los.
Ja, ich möchte mal anfangen damit, wann ich dich das erste Mal gesehen habe und das ist vielleicht was ganz Spezielles, denn ich habe dein Gesicht das erste Mal gesehen auf dem Cover von dem 10 Years in Rage Album. Das war, Ich weiß noch genau, wie ich das Ding im Plattenladen rausgeholt habe. Ich war damals 15, du warst 29. Und dieses Cover zeigt dich ja, wie aus deinem Schädel praktisch euer Bandmaskottchen, der Soundchaser, so rauskommt. Und das war für mich als 15-Jähriger damals ein wahnsinnig, ja, das war einfach purer Metal irgendwie so. Dieses Album ist ja ein besonderes, weil es so ein bisschen so eine Retrospektive auf die ersten 10 Jahre gibt. Und also ich habe mich gewundert, was da damals für geile Songs drauf waren. Wie kann es denn sein, dass so ein Song wie Vertigo irgendwie in den ersten Plattenaufnahmen so untergegangen ist?
Ja, das ist eine gute Frage, aber das ist ja oft so. Da hat man irgendwas halb fertig und verliert es dann irgendwie aus den Augen, weil es dann vielleicht in dem Moment gerade nicht richtig passt zu dem, an dem man arbeitet, oder vielleicht ist gerade keine Zeit, um mit der Band an Songs zu arbeiten, und dann vergisst man es einfach. Liegt dann irgendwo auf Halde und Jahre später entdeckt man das dann wieder und denkt so, boah, was ist das denn? Ne? Wieso habe ich das denn nicht weiterverfolgt? Und solche Sachen laufen dann immer wieder auf, und wenn man dann sich mal alle paar Jahre die Zeit dafür nimmt, mal an seine alten Demokassetten sozusagen durchzuhören, ich meine, damals waren das Kassetten, heute sind es halt digitale Medienträger, wo daneben noch Ideen drauf sind. Ab und zu mache ich das mal alle paar Jahre, und dann kommen dann doch wieder solche Perlen ans Tageslicht, die man dann doch wieder, wo man dann versucht, eben später dann gute Songs drauf zu machen. Und genauso einer war Vertigo. Hm. Der ist einfach irgendwie aus irgendeinem Grund untergegangen.
Hm. Das ist eigentlich schade, dass
dieses... Zum Glück habe ich ihn ja noch gefunden.
Ja, wirklich. Das war einer so der ersten Metal-Songs, die mich richtig so mitgezogen haben. Also ihr wart wirklich eine der ersten Bands, die ich damals gehört habe. Ich fand auf dem Album auch sehr geil, dass ihr eure alten Avenger-Songs teilweise da nochmal so mit reingebracht habt. Ihr habt da ja eine Neuaufnahme von Prayers of Steel mit drauf. Das war, glaube ich, einer der ersten Songs, die ihr so überhaupt aufgenommen habt, ne?
Ja, das war, glaube ich, der zweite Song, den wir jemals komponiert und aufgenommen haben damals. Mhm. An dem wir gearbeitet haben damals mit Avenger. Der erste war Battlefield.
Okay.
Also zumindest in der Zeit, wo ich dabei war. Ich bin ja erst ein kleines bisschen später dazugekommen, und die Jungs hatten dann davor schon einen Song, Destination Day, der übrigens auch auf diesem 10 Years in Rage Album nochmal in einer bisschen aufgepimpten Version sozusagen zu hören ist. Der war auf dem allerersten Demo auch noch drauf gewesen. Das war, glaube ich, sogar die allererste Nummer, die Jungs gemacht haben. Da war ich noch nicht dabei.
Wie ist es denn dazu gekommen, dass ihr für 10 Years in Rage aus Prayers of Steel dann plötzlich eine ja fast religiöse Version statt einer satanistischen Version gemacht habt? Also das Original, das singt ja von Satan und Black Lord, und da habt ihr dann plötzlich von O-Lord.
Ja, ich habe es einfach mal, weil diese satanistischen Texte, die waren noch ein bisschen irreführend. Da habe ich damals empfunden, also 10 Jahre später, dachte ich so, war der nie im Leben Satanisten, und das war im Grunde nur ein großer Gag gewesen. Mhm. Diesen Text hatte ja damals auch der Alf geschrieben. Der war ja einer der ganz wenigen Texte, die nicht von mir stammen. Und wir hatten so ein bisschen so einen Contest in der Band damals gehabt, wer die schauderlichsten oder eigentlich abartigsten Texte so schreibt, so im lustigen Sinne. Also wir haben uns ja eigentlich drüber beömmelt über solche Texte. Wir waren große Venom-Fans, also ich auf jeden Fall vor allen Dingen. Und ich fand das mal lustig, diese Satanisten-Texte. Ich habe das ja im Leben nie ernst genommen. Hm. Das war ja einfach nur so ein bisschen, um die Eltern zu erschrecken. So habe ich das eigentlich empfunden. Und wir hatten dann untereinander einfach so ein bisschen so, haben uns da gegenseitig hochgeschaukelt. Komm, jetzt schreib ihr den nächsten Song, schreibst du einen Text. Und dann kam dann der Alf mit sowas irgendwie, wobei er da tatsächlich auf ein Gedicht von einem gewissen Carl Sandburg zurückgreift. Da hat ihn seine Freundin doch mal aufmerksam gemacht damals. Und auf jeden Fall hat er das dann alles so schön versatanisiert, und dann bin ich mit der nächsten Nummer gekommen, hier so ein schwarze Messe hier, wie bei South Cross Union, das ist ja auch ein Song auf dem Album, den wir später auch nochmal eingespielt haben. Ja, es war so ein bisschen interner Spaß, den wir uns so, wir hatten ja keine Ahnung, dass wir mal damit eine Platte machen würden. Zu dem Zeitpunkt, wo wir die Songs gemacht haben, war ja überhaupt nicht klar, dass wir mal aus dem Proberaum überhaupt herauskommen. Und als wir dann in der Situation waren, dass das Ganze für ein Album aufgenommen wurde, war nicht die Zeit, und wir haben auch nicht richtig drüber nachgedacht, dann nochmal neue Texte zu schreiben. Und bums wurden wir mit so einem Label Satanisten versehen, und fand das irgendwie albern, weil das haben wir mit so einem Quatsch zu tun. Wir haben nichts mit Religion zu tun, weder mit der einen noch der anderen. Und naja, dann habe ich dann einfach diese 10 Jahre später dann bei dem 10-Years-Album, habe ich gedacht, jetzt schreibst du den mal ein bisschen um, dass das nicht schon wieder in die Diskussion kommt. Also heute, jetzt 40 Jahre später, wir haben den Song im Augenblick sogar im Live-Set, singe ich wieder den Originaltext, weil das ist irgendwie Zeit geschehen. Ja. Und ich glaube, das glaube nicht, dass heute noch einer da irgendwie sich wirklich Gedanken drüber macht, ob da tatsächlich eine ernst gemeinte Geisteshaltung oder sowas steht.
Nee, das war ja auch damals so irgendwie so der 80er Jahre Charme, dass das irgendwie Satanismus so ein Thema war, irgendwie, dass man damit provozieren konnte. Ne?
Ja. Ja. Weil da haben so viele so mit rumkokettiert irgendwie, aber letztendlich, wer hat es schon wirklich ernst gemeint? Also, das waren vielleicht ein paar ganz wenige und die waren auch meistens sowieso schon ein bisschen schräg drauf.
Ja, das ist wohl wahr. Ja, das erste Mal live.
Wir waren einfach Metal-Fans und wollten Musik machen. Ne?
Genau, den Spirit hat man auch gemerkt da. Ja, das erste Mal live gesehen habe ich euch ein Jahr später auf den Summer Metal Meetings und tatsächlich in deiner Heimatstadt Herne in der Eissporthalle. Und das erwähnst du ja auch in dem Buch, dass das was Besonderes für dich war. Kannst du mir das mal erzählen, wie das war, damals so dann plötzlich so groß aufzutreten in deiner Heimatstadt?
Ja, ich meine, sind ja die allerersten Offen, die so gemacht hatten, die waren ja auch in Herne, in meiner Heimatstadt. Klar, fängst du erstmal ganz lokal an. Das waren dann aber so Jugendheime oder mal im Freizeithaus, wie heißt das Ding in der Innenstadt? Komme ich jetzt nicht drauf, da wo sonst mal klassische Konzerte stattfinden. Da gab es auch mal so ein außer der Reihe sowas. Auf jeden Fall haben wir danach jahrelang nie wieder in Herne gespielt gehabt. Die 10 Jahre oder so nicht mehr in Herne gespielt. Weil es da einfach keine Auftrittsmöglichkeiten gab dafür. Ne? Mhm. Wenn man im Ruhrgebiet spielt, dann ja doch meistens irgendwie in Bochum oder in Essen oder so. Mhm. In den größeren Städten. Und das war dann einfach für mich eine tolle Sache, dann wieder nach so relativ langer Zeit wieder in der Heimatstadt mal zu spielen. Und dann auch noch in der Eissporthalle, in der ich früher als Kind eben auch versucht habe, mal Eis zu laufen. In der man den HIV, den Herrn Eishockey-Verein, das öfter mal gesehen hatte und so. Also ist ja dann auch war dann einfach für mich persönlich auch mal was ein kleines Highlight außer der Reihe.
Also der Auftritt damals, der hat mich total weggeblasen. Das war ja gerade, als bei euch so Black in Mind draußen war und ihr die ersten Male so diese Songs davon gespielt habt. Das ist übrigens immer noch eins meiner Lieblingsalben von euch. Und das war tatsächlich damals mein erster richtiger Metal-Gig. Ich habe davor so ein paar Bands wie Aerosmith oder Bad Religion mal live gesehen, aber der erste richtige Metal-Gig war dieses Summer Metal Meeting. Und das war ja ein absolutes Wahnsinns-Billing damals mit Running Wild und Gamma Ray und Iced Earth und Gravedigger und so weiter. Hast du das auch als was Besonderes empfunden in dieser Konstellation?
Ja, das war ja auch nicht die einzigste Summer Metal Meetings Tour. Wir hatten danach später nochmal eine, da waren Sabotage auch dabei und solche Sachen. Hm. Und klar, fand ich natürlich auch absolut geil, mit so einer geilen, mit so einem geilen Billing dann irgendwie durch die Weltgeschichte zu ziehen. Das war natürlich auch ein Riesenspaß, weil die Bands untereinander dann eben viel miteinander gemacht haben und so und viel, ja, aber viel Party war das. War eine tolle Sache und wir waren ja gerade mit dem Line-Up das erste Mal unterwegs. Für die Jungs war das wahrscheinlich sowieso eine absolute Offenbarung. ja, es war einfach eine schöne Tour. Im Brauchbullen Jahr gab es ja nochmal eine, die war auch richtig toll.
Ja, ich war tatsächlich ein Jahr später auf der 96er Summer Metal Meeting Tour, war ich auch mit dabei. Das war ja dann in Oberhausen, glaube ich, als ihr da mit Savatage und so aufgetreten seid. Und da habt ihr, glaube ich, mit so das erste Mal Higher Than the Sky gespielt, weil da kam ja dann in dem Jahr die End of All Days raus.
Das stimmt, die kam erst, glaube ich, nach der Tour raus, zum Herbst hin, ne?
Genau, die war irgendwie im September, ist die, glaube ich, rausgekommen. Und ich weiß noch, dass da Higher Than the Sky noch ein ganz normaler Song so irgendwie am Anfang vom Set war. Mittlerweile ist das ja ganz klar der Song, mit dem ihr eure Sets immer aufhört.
Und ja, das ist ja der Sing-Along-Song, der Party-Song, ne? Den die Leute auch immer total gerne hören wollen. Und er hat sich halt im Laufe der Jahre so dazu gemausert. Da war er ja noch völlig unbekannt. Ich glaube, der war sogar, wir haben den einfach schon gespielt, obwohl das Album noch gar nicht raus war. Den kannte ja auf der Tour dann wahrscheinlich niemand.
Nee, das stimmt. Das war irgendwie, der war noch nicht der Song, der er jetzt war. Ja, was mich in dem Buch total fasziniert hat, war, dass du ein bisschen auf die Lyrics auch eingegangen bist am Ende in dem Teil, wo du die ganzen Alben besprichst. Und Higher Than the Sky, du hast eben schon gesagt, ist so euer Party-Song, euer Mitsing-Song, der hat ja einen komplett anderen Inhalt. Ne? Das ist ja eigentlich ein total ernster und eigentlich trauriger Song. Kannst du das mal so zusammenfassen, also was du dir da gedacht hast?
Muss man eben erklären.
Ja.
Ja, also in dem Song geht es eigentlich um einen Flugzeugabsturz. Das ist der Moment, der letzte Moment, bevor der Flieger aufschlägt am Boden. Und man dann irgendwie sozusagen sein Leben nochmal vom geistigen Auge nochmal abläuft. Eigentlich eine ganz tragische Situation, die überhaupt nichts mit Party oder mit Feiern zu tun hat. Ich denke mal, dass der Song sich zu dem entwickelt hat. Es liegt zum einen daran, dass die wenigsten Leute überhaupt wissen, worum es da geht. Und zum anderen, weil der einfach diesen ikonischen Chorus hat, der sich so gut mitgrölen lässt. Ne?
Ja.
Das kam ja von den Fans. Das haben wir ja wenigstens uns selber so ausgedacht, dass das immer dann, der mal gesungen wird. Die Leute haben einfach selber damit angefangen, den immer wieder zu singen. Und dann haben wir das natürlich aufgegriffen.
Ja, ist manchmal verrückt, dass man gar nicht so kapiert, worum Songs eigentlich gehen. Aber ich habe mich bei dem Song schon immer gewundert, wenn es da am Anfang hieß, My time has come, I will be dead and gone und so weiter. Das klingt ja überhaupt nicht so nach Party. Ne?
Mhm. Ja. Ich meine, wenn man sich den Text durchliest, dann denke ich mal, ist das schon da zu verstehen, worum es da geht. Ne? Mhm. Außer, dass ich das Wort plain natürlich nicht benutze, aber ganz so einfach wollte ich es dann auch nicht machen.
Ja. Ja, ich fand das schon sehr spannend. Ja, 96 war ja für euch sowieso ein ganz besonderes Jahr, weil da habt ihr was gemacht, wofür ihr meiner Meinung nach überhaupt nicht genug Credit bekommt, denn ihr wart ja eigentlich die erste Metalband, die mal so richtig mit einem Symphonieorchester aufgenommen habt.
Genau, da waren wir Pioniere gewesen mit diesem Thema, was heute ja, sag ich mal, zum guten Ton fast schon gehört. Dann machen ja ganz viele Bands oder haben auch in den Jahren dazwischen schon sehr, sehr viele Bands gemacht. Das ist also so eine unsere Pionierleistung, die uns hoffentlich so ein bisschen ein Alleinstellungsmerkmal oder ein besonderes Merkmal in der Metal-Szene gibt. Ja. Mittlerweile hat sich es auch schon, denke ich mal, schon bei vielen umgesprochen. Also alle, die sich ein bisschen mehr auskennen mit Metal und so, dürften das zumindest schon mal gehört haben.
Wie kam denn eigentlich so diese Rage und Classic Connection? Das ist ja damals da entstanden und ihr seid sicherlich eine der Bands, die das so am konsequentesten durchzieht, dass ihr immer mal wieder klassische Musik in eure Songs mit reinnehmt oder halt auch Versionen von Songs aufnehmt, die dann halt mehr so klassisch sind. Du erzählst ja im Buch auch so ein bisschen über deine Kindheit, dass klassische Musik bei dir zu Hause eine große Rolle gespielt hat. Aber wie kam denn überhaupt so diese Idee, das jetzt mit Rage zu verbinden?
Auch mehr oder weniger hat sich von selber entwickelt und ist dann durch diverse Zufälle verstärkt und irgendwann mal realisiert worden. Wie gesagt, die klassische Musik habe ich seit der Kindheit sozusagen mitbekommen gehabt. Das ist mein erstes Instrument, war die klassische Gitarre, die ich habe gelernt. Insofern hatte ich dann immer schon Zugang zu solcher Musik. Habe das auch immer gerne mal gehört so nebenbei. Und wir haben dann seit der Trap, da hatten wir das erste Mal versucht, schon mal mit ein paar Streichern was zu machen. Das war auch ein Zufall gewesen, weil wir da gerade in einem Studio in Prag aufgenommen haben, wo die Parasymphoniker auch ihren Proberaum hatten und dann waren die mal da, haben mal einen Tag da geübt und da haben wir einfach ein paar von den Streichern gefragt, ob sie uns ein kleines Intro für den Song Baby I'm Your Nightmare einspielen. Haben sie auch spontan sofort gemacht und das war dann so der erste spannende Berührung sozusagen, fanden wir toll. Auf der Missing Link hatten wir auch so ein kleines Streichquartett und dann haben wir es nochmal versucht auf der Black in Mind bei dem Song All This Time und der kam dann zufälligerweise dem Thomas Stein, dem Chef von der B&G, zu Ohren. Weiß nicht, dürfte vielleicht ein paar Leuten noch aus den Deutschland sucht den Superstar Jury bekannt sein. Der war damals eben der Oberboss von der B&G und unser Label Gun Records war ein Joint Venture Label von der B&G. Die haben einmal im Monat so ein gab es dann so ein Listening, wo dann die einzelnen Labels ihre neuen Produkte vorstellen konnten und dann konnten die Labels auch ein extra Budget gewinnen, wenn irgendwas halt der Führung der Firma besonders gut gefiel. Ja, und dann in dem alle hatten dann eben Gun Records für uns mit diesem Song ein extra Budget gewonnen. Und der Wunsch war halt von dem Thomas Stein, dass wir da noch mehr Material mitmachen. Und so ist dann halt die Lingua Mortis entstanden. Wir haben dann Material von der Black in Mind einfach ein bisschen umgearbeitet, haben die Sachen klassisch arrangiert und sie dann auch nochmal mit den Prager Symphonikern neu eingespielt. Und ja, das, da lag wohl zu der Zeit schon in der Luft irgendwie in der Metal-Szene. Die Gothic-Szene kam ja auch gerade hoch so. Und viele Leute waren da einfach interessiert daran, womit wir eigentlich gar nicht so gerechnet hatten. Wir dachten, dass, naja, vielleicht geht es sogar nach hinten los und die Leute finden das total doof. Wir haben es einfach mal gemacht, weil es dann jetzt da war, weil wir einfach Spaß daran hatten. Das war einfach faszinierend für uns. Was daraus wurde, war dann in dem Moment einfach nicht, war dann auch egal. Und das wurde halt ein Erfolg. Und das hat dazu gebracht, dass wir dieses Stilmittel sozusagen fest in die Musik bei uns eingebaut haben. Das ist dann ein mal wiederkehrendes Element, was wir zwar jetzt nicht in jedem Song benutzen, aber immer wieder mal für einzelne Songs oder Veröffentlichungen das mal wieder aufgreifen. Jetzt auch auf dem letzten Album, auf der Lifeline, da gibt es ja auch eine der beiden Scheiben, das ist ja Doppelalbum, eine der beiden Scheiben, ja auch orchestriert.
Ja, ist auch eine sehr geile Scheibe geworden, muss ich sagen, ist eine meiner Alben des Jahres. Ja, ich war dann auch ein Jahr später dabei auf dem Dynamo Open Air, wo ihr dann diese ganze Lingua Mortis Geschichte auf die Bühne gebracht habt. Ich weiß noch sehr genau, dass ich mir vorher Type O Negative angeguckt habe und dann zu euch rübergelaufen bin. Und das war ja eine super geile Show, wo die Fans euch gar nicht von der Bühne lassen wollten, wo wir da so lange geschrien haben, bis ihr praktisch das ganze Album zweimal aufgeführt habt. Aber du erzählst im, das war unglaublich geile Show, aber du erzählst im Buch auch eine lustige Story, dass der Tag für dich auch ein bisschen besonders verlaufen ist, ne?
Ja, wir waren natürlich da, war natürlich total spannend, das Festival an sich und ich bin da, also bin dann einfach ein bisschen übers Gelände gelaufen, hab getroffen und ich hab ja da wenig Berührungspunkte. Die haben mir zugerufen, komm, ey, komm rüber und dann bin ich rüber zu denen, habe erstmal ein Bierchen getrunken und dann irgendwann kreist halt ein Joint. Und ich bin da, war das ja gar nicht gewohnt, so zu rauchen. War dann auf jeden Fall nach diversen Zügen dann irgendwann total breit gewesen, total high. Bin zurückgetorkelt und da haben die gemerkt, oh Gott, der muss gleich spielen auf die Bühne, der kriegt da überhaupt nichts mehr auf die Kette. Dann haben sie mich dann erstmal im Tourbus in die Koje verfrachtet und dann nachher mit allen möglichen Aufputschgetränken wieder versucht fit zu machen. Und ich bin dann halt relativ groggy auf die Bühne gestiefelt. Und die Reaktion der Fans hat mich schlagartig wieder wach gemacht. Das war also wirklich ein absoluter Wake-up-Call für mich. Einmal überhaupt nicht mit gerechnet, dann mit so einem Zuspruch. Und wie du schon sagst, wir haben das ganze Set da zweimal gespielt, weil wir gar nicht genug Material hatten. Die Leute wollten uns gar nicht gehen lassen. Mhm. Mussten wir dann immer wieder die Sachen dann nochmal spielen.
Ja, da habe ich sehr laut mitgeschrien. Übrigens auch ein paar Monate später dann auf dem Wacken, da habt ihr das Ganze ja nochmal gemacht. Und tatsächlich war 97 sowohl dein als auch mein erstes Wacken, also zumindest bei dir auf der Bühne, bei mir als Fan. Und auf dem Wacken habt ihr dann ja etliche Male gespielt. Da habe ich euch unter anderem auch gesehen bei eurer, da habe ich euch 99 dann gesehen, als ihr das erste Mal, glaube ich, mit Viktor Smolski und Mike Terana dann als Trio aufgetreten seid. Wie war das denn
ja,
jetzt
das war in überhaupt einer anderen Besetzung? Die allererste Show in dem Line-Up.
Ja, genau.
Das war die allererste Show in dem Line-Up.
Ja.
Das war natürlich auch spannend. Irgendwie, wir waren noch nie auf der Bühne und dann direkt gleich vor so ein großes Publikum. Aber hat gut geklappt. Mhm. Und in Wacken, ja, da gehören wir laut Thomas Jensen oder und Holger Hübner fast schon zum Inventar. ja, die Jungs sind auch da persönlich, denke ich mal, uns ganz, ganz nah und ich weiß gar nicht, wie oft wir da jetzt gespielt haben, lass mich lügen, 10, 12 Mal so.
Mit Sicherheit, und, ja.
Dann gab es ja auch noch diverse inoffizielle Auftritte bei irgendwelchen Workshop-Geschichten noch und sowas. Also das war schon ziemlich oft, ich glaube auf keinem anderen Festival, weil wir sind wir schon so oft gewesen. Aber ja, ich gehe auch gern privat immer wieder dahin und so. Also das ist
Ich bin auch.
Das ist aber ein Markt für mich.
Ja, ich bin auch jedes Jahr da und ich freue mich da auch immer auf dem heiligen Acker zu sein. Ich erinnere mich zum Beispiel, dass ich da von euch auch auf dem Wacken die 25 Jahre Anniversary Show 2009 gesehen habe, wo ihr ganz viele Weggefährten mit auf der Bühne hattet. Da war Hansi von Blind Guardian dabei und Schmier von Destruction und so weiter. Das muss ja auch ein ganz besonderer Auftritt gewesen sein, ne?
Ja, das war auch sehr lustig, natürlich. Ja. Klar, war schön, dass die Jungs alle mitgemacht haben. Viele Sachen waren relativ spontan. Ein paar haben wir eben erst ein, zwei Wochen vorher eingeladen. Hans ist, glaube ich, sogar extra dafür da angerückt. Also klar, die ist wahrscheinlich nicht nur dafür, der wird auch Promo gemacht haben. Aber ja, klar, also das habe ich ja auch schon genauso gemacht bei anderen Bands auch und so, weil wir kennen uns ja teilweise schon seit Jahrzehnten und so und sind auch befreundet, dass man da sich dann bei solchen Gelegenheiten nochmal gelegentlich auf der Bühne aushilft oder besucht. Kommt, gehört dann dazu.
Ja. Was ich da sehr interessant fand, was ich auch im Buch gelernt habe, eure allererste Tour, die war ja auch mit Schmier, mit Destruction und mit Creator dann. Und wenn man sich eure ersten Alben so anhört, dann habt ihr damals ja schon fast echt mehr nach Thrash Metal geklungen. Wie hat sich denn so diese Soundrichtung eigentlich entwickelt? Also wenn man sich so Suicide oder Down by Law anhört, das ist ja schon echt ein komplett anderer Sound, als ihr den heutzutage so habt.
Finde ich eigentlich gar nicht. Wir haben heute immer noch dieses Thrash-Element in der Musik. So schnelle, harte Sachen gehörten eigentlich immer so dazu. Auch wenn wir manchmal so ein bisschen natürlich in auch andere Richtungen noch ausgelotet haben. Wir haben zum Glück einen relativ weit gefächerten Stil. Aber dieses thrashige Element war schon eigentlich von Anfang an dabei gewesen. Selbst auf dem Avenger-Album, wo wir halt auch noch ein bisschen erstmal Stilfindung machen mussten. Klar, die ersten drei Platten, da sucht eine Band erstmal so ein bisschen ihren, oder war das damals oft so, dass man da erstmal so ein bisschen seinen Weg gesucht hat und so. Und wir wurden auch, muss ich sagen, anfänglich, wo wir zu Neuss dann, wo wir über Neuss veröffentlicht wurden, wurden wir auch so ein bisschen vom Label, die hatten das gerne gesehen, wenn wir noch thrashige wurden. Die wollten uns wohl auch so als sowas verkaufen. Das war ja so ein bisschen damals Karl Walterbach, war sehr kreativ und hat sich mal so ein bisschen auch eingeklinkt in die Art, wie er die Bands verkauft hat, die er da gezeigt hatte. Aber insgesamt denke ich mal, dass dieses thrashige Element auf jeden Fall ein nicht unwichtiger Teil des Stils von Rage ist.
Ja, nach dem 25-jährigen Jubiläum habe ich euch tatsächlich das nächste Mal genau 5 Jahre später gesehen. Da war ich 2014 in der Zeche in Bochum auf der Anniversary Tour. Und das ist ja ein Gig, den du relativ ausführlich im Buch beschreibst, weil da ist ja ein bisschen was bei euch passiert mit dem Line-Up so in der Zeit.
Ja, das war das im Grunde das Ende von dieser Besetzung. Da waren wir schon sehr auseinandergelebt und es war wirklich sehr schmerzhaft, da noch mit den Leuten auf die Bühne gehen zu müssen zu dem Zeitpunkt. Also wir haben uns dann auch professionell zusammengerissen, aber lieber wären wir uns echt schon aus dem Weg gegangen damals. Ich denke mal, haben die Leute auch gemerkt, gefühlt und gespürt, dass da bei uns absolut der Wurm drin ist und das so nicht mehr geht. Ich musste dann die Band komplett neu erfinden, dann danach habe ich auch gemacht. Ich habe mir auch erstmal ein bisschen eine Auszeit genommen und habe dann mit Manni und Chris einfach so einen Nostalgietrip gemacht. Wir haben dann einfach so die alten Tage wieder auflegen lassen, unter dem Namen Refuge dann auch wieder. Und das Ganze hat sich dann ein bisschen auch noch verselbstständigt gehabt und lief dann so 2 bis 3 Jahre, glaube ich, durch. Aber es war eigentlich nur eine Auszeit gewesen, die mir da von Rage erstmal nehmen wollte, weil ich einfach wirklich auch so frustriert in der Zeit war. Ich hatte da auch eine depressive Phase gehabt, wo aus der ich mich einfach wieder auch rauskämpfen musste. Und das hat mir da sehr geholfen, wieder zurück ins richtige Fahrwasser zu kommen.
Ja, ist doch ein Unterschied, ob man Musik macht mit Freunden, die man seit Ewigkeiten kennt, oder mit Leuten, ja, die fast mehr so ein bisschen wie Söldner in der Band dann drin sind, ne?
Ja, Söldner, ich meine, das war ja dann auch irgendwie so, dass tatsächlich der Viktor Smolski mir mehr oder weniger meine Band abnehmen wollte, ne? Um es mal so nett auszudrücken. Es war schon ziemlich blöde. Was war im Grunde so ein dauernder Kampf, jeder gegen jeden da irgendwie. Den hat nur noch seinen eigenen Stiefel da durchgezogen. Das war also überhaupt keine Band mehr. Das war wirklich nur noch so ein, ja, ich weiß nicht, wie ich es ausdrücken soll. Das war auf jeden Fall unangenehm.
Ja. Ja, ist ja schön, dass du die Band jetzt mittlerweile wieder neu aufgestellt hast. Also diese Refuge-Sachen waren ja auch super geil. Habe ich mir damals auf den Headbangers Open Air in Brandehörner Kirchen angeschaut. Da hat man richtig gemerkt, dass ihr wieder richtig mit Spaß bei der Sache seid. Und auch in der aktuellen Besetzung gefällt ihr mir sehr gut. Ich habe euch dieses Jahr auf dem Wacken gesehen und letztes Jahr auf dem Breeze und auf dem Metal Hammer Paradise zum Beispiel. Da merkt man schon, dass ihr wieder ganz anders bei der Sache seid jetzt und dass dir vielleicht der Jungbrunnen in der Band jetzt auch gut tut, oder?
Absolut. Also das ist jetzt gerade wirklich eine Besetzung, die mit denen ich super gerne spiele, mit den beiden. Wie gesagt, Lucky ist ja eh schon mein halbes Leben mein Freund. Wir sind ja seit 88 befreundet. Auch mit Gene passt wunderbar zu uns, auch wenn er jetzt mein Sohn sein könnte vom Alter her. Aber der passt wunderbar rein. Ich verstehe mich mit dem kreativ, aber auf einer absolut tiefen Ebene. Wir verstehen intuitiv die Ideen des anderen. Wir arbeiten so gut zusammen im Augenblick. Das ist ja, kann man gar nicht beschreiben, wie viele Songs dabei auch rauskommen. Ne? Wir sind schon wieder an der Arbeit an neuen Songs im Augenblick, schon wieder 12 neue Nummern zusammen. Das ist der Hammer, wo wir das jetzt gar nicht großartig forciert haben. Es passt einfach super gut und macht auch auf der Bühne totalen Spaß, mit den Jungs zu spielen. Ich würde sagen, wir sind im Augenblick wirklich in der absoluten Topform. Und wer jetzt gerade Bock drauf hat, die Band mal lange nicht gesehen hat, kann ich nur empfehlen. Es sind ja noch ein paar Gigs dieses Jahr. Guckt euch das jetzt gerade an. Es ist gerade wirklich so gut war es schon ewig nicht mehr.
Ja, den Eindruck hatte ich auch. Und ich freue mich darauf, dass ich euch tatsächlich jetzt demnächst nochmal sehen kann, nämlich hier in Göttingen im Exil. Ich bin hier in Göttingen. Da werde ich mir das Ganze nochmal anschauen. Und das ist ja genau Nikolaustag, 6.12., der Tag, an dem dann dein Buch auch rauskommt. Also das ist
genau, das kommt genau an Nikolaus.
Ja, und damit möchte ich das Ganze jetzt auch beenden und möchte allen Hörerinnen und Hörern nur sagen, schaut euch mal Soundchaser, lebenslänglich Heavy Metal, Mein Leben mit Rage von Peter P.W. Wagner und Timon Menge an, weil alles, was wir hier jetzt besprochen haben, das könnt ihr da ganz ausführlich nachlesen. Also ich habe es gelesen wie ein Krimi, ich fand es super spannend.
Danke, okay, das ist eine gute Beschreibung. Dankeschön.
Ja, und dann freue ich mich darauf, dich dann Anfang Dezember auf der Bühne zu sehen und mir die ganze Best-of-Show zum 40-jährigen Anniversary nochmal anzuhören.
Ja, dann wünsche ich schon mal vorab viel Spaß und hoffentlich sieht man den einen oder anderen noch, der deinen Podcast hört.
Okay. Ja gut, dann ganz herzlichen Dank.
Danke anyway an dich und an alle Fans.
Ja, wunderbar. Ja, dann freue ich mich, dass wir dieses Gespräch führen konnten und bis bald dann auf Tour.
Alles klar, danke dir auch.
Okay, ciao.
Tschüss.